Schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch hier bei Insert Moin. Bei Games, Croissants und Liebe begrüßen euch heute Basti, Micha und Michi. Hallo.
Hallo.
Wunderschönen guten Morgen.
Der guten letzte Morgen. Brunch im August. Der September fängt an, der Monat, in dem Hollow Knight Silksong erscheint und alle anderen Spiele einfach so aus der Welt drückt. Ganz viele Indie-Games erscheinen nicht. Das ist irgendwie das Thema für mich aktuell, über das alle reden. Und ich finde es auch total wirr und bizarr und wahrscheinlich aber richtig so, oder?
Ja, schwierig zu sagen. Also man kann es auf jeden Fall verstehen, dass andere Indie-Spiele Angst vor Hollow Knight Silksong haben, weil dieser Name einfach über die Zeit so unglaublich gewachsen ist. Aber auch, ich habe manchmal das Gefühl, er wird größer gemacht, als er ist. Also, weil das ist ja so ein Spiel, das ist so ganz kriechend und langsam erfolgreich geworden. Mhm. Und jetzt hat irgendwie jeder Angst davor, weil es einfach so ein Hype-Thema, aber halt auch so ein Meme-Thema geworden ist. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz einschätzen. Wir werden ja gleich noch über Hollow Knight reden, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob es wirklich Not tut.
Ich bin da ganz ehrlich, mir ist das so egal, das Spiel.
Oh nein.
Hast du es denn mal gespielt, Hollow Knight?
Ja, ich finde Hollow Knight ganz nett, aber jetzt nicht sensationell geil.
Ja.
Ist ein gutes Spiel. Also ich mag das. Ich habe das gerne gespielt, aber ich verstehe diesen Silksong halt nicht. Überhaupt nicht.
Perfekt.
Ich fand ja die.
Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Die Idee aus unserem Discord so charmant, dass da hat doch jemand gesagt: ach, am besten sollte man Silksong für 60 Euro verkaufen und dann ein Indie-Spiel nach Wahl quasi obendrauf legen, dass das querfinanziert, anstatt dass die Sachen nicht.
Das fände ich schön, ja.
Dass die Sachen verschoben werden. Das fände ich auch irgendwie total clever. Es wird halt den ganzen Markt, die ganze Branche irgendwie vorwärts bringen und wer weiß, wie kommt man auf ein anderes schönes Spiel gleichzeitig damit drauf. Aber. We're getting ahead of ourselves. Erstmal ein Rückblick auf die Episoden der letzten Woche. Da hatten wir nämlich zwei schöne. Einmal einen Test zum Neo Geo Super Pocket von Attila und mir. Da haben wir über diese Hardware, die nicht FPGA, also nicht Hardware emuliert, sondern Software emuliert, aus dem Rahmen der Evercade, wo man ja auch die Spiele noch so richtig auf Cartridges kaufen kann, hinten reinstecken kann und auch vorinstallierte Spiele aus dem Universum des Neo Geo spielen darf. Und ja, ist eine sehr schöne Episode geworden, wie ich finde. Wir hatten auch ein großes, nostalgisches Becken, in das wir gesprungen sind und uns wohlgefühlt haben dort beim nochmal Nachdenken über das Neo Geo an sich. Gibt aber auch jede Menge Kritik. Also der Cast gibt euch definitiv Auskunft, ob das was für euch ist oder nicht. Genau das Gleiche hat auch die Episode zu Metal Gear Solid Delta Snake Eater im Test gemacht. Da war Basti am Start, der gute Kuro, und ich habe auch mitgecastet. Wir haben alle Versionen gespielt. Wir hatten die Konsolenversion, wir haben die PC-Version. Wir reden über Versionsunterschiede, über die alte Version, also das Original, und die Neuerung. Auch richtig schönes Spiel. Inzwischen bin ich auch durch. Und hört gerne in den Test rein. Und jetzt interessiert mich direkt, Basti, du hast Hollow Knight gespielt, weil Silksong erscheint. Micha und ich haben es schon gespielt. Wie weit bist du denn? Denkst du, du schaffst es noch vor dem Release nächste Woche?
Boah, kann ich nicht einschätzen. Also ist ja eh so ein bisschen schwierig, weil du das ja so spielen kannst, wie du willst, zum gewissen Teil, ne? Und welche Dinge du erkundest und welche nicht. Deshalb kann ich sie jetzt gar nicht perfekt eingrenzen. Also ich bin noch nicht sonderlich weit. Ich glaube, ich habe so vielleicht 6-7 Stündchen oder so gespielt.
Ja, das geht
und
auch schon.
Ja, ist ein bisschen was, aber Hollow Knight, da steckt ja einiges drin. Und ich habe das damals aber auch gespielt. Also ich habe das, glaube ich, als es für einen PC erschienen ist, als es noch wirklich keiner kannte, gespielt, aber nicht weit. Und dann später, als es dann für die Switch rausgekommen ist, habe ich es auch einmal komplett durchgespielt. Und ich habe eben gerade schon, als Micha so ein bisschen erzählt hat, ne, dass wie er dazu Hollow Knight steht, einmal kurz eingeworfen, perfekt. Weil ich auch so in der Nachbetrachtung, also ich mag das Spiel total gerne und ich finde es ja eh total super, wenn so Indie-Studios hochgehalten werden und da jetzt irgendwie halt so ein Hype drum entsteht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch so im Nachhinein gefragt, so ey, ich hatte da wirklich eine tolle Zeit und ich verstehe schon, warum viele Leute damit Spaß hatten. Aber auch verglichen mit anderen Metroidvanias, konnte ich das so in der Rückbetrachtung gar nicht mehr so richtig greifen. Okay, warum ist Hollow Knight denn so ein großes Ding jetzt geworden? Und ich habe auch so einmal zur Recherche nochmal reingeschaut. Es ist halt auch interessant, wenn man sich so die Spielerzahlen anschaut. Das war nämlich, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, als es angefangen hat, weiß nicht, war so bei 2000, vielleicht mal 6000 SpielerInnen. Aber das war halt noch weit entfernt von diesem großen Boom, den man irgendwie immer so im Gefühl hat. Und auch wenn man jetzt schaut, so das Maximum an Spielerzahl lag so bei 20.000 auf Steam, muss man dazu sagen. Also ich glaube auch, dass viele Leute da auf Konsole zugegriffen haben. Und jetzt erst, wo Silksong angekündigt wurde, sind die Spielerzahlen explodiert. Und jetzt sind sie bei 50.000 Spieler. Ich finde das total interessant. Also dieser Hype scheint einfach was zu machen. Und genauso wie ich jetzt nochmal zu Hollow Knight gegriffen habe, scheinen das halt jetzt auch viele Leute zeitgleich nochmal gemacht zu haben. Genau, und ich bin so ein bisschen auf der Suche, okay, warum ist es denn so ein Liebling? Warum ist es so ein Hype-Titel geworden? Und ich habe da jetzt so 2-3 Theorien aufgestellt, weil ich sonst mich ja grundsätzlich recht geben würde. Für mich ist es auch einfach ein sehr kompetentes, gutes Metroidvania. Aber jetzt verglichen mit, keine Ahnung, einem Spiel wie Blasphemous oder ich hatte ja hier im Cast auch schon Ender Magnolia. Also es gibt einfach wahnsinnig viele tolle Metroidvanias. Aber ich muss sagen, es gibt so Kleinigkeiten, die Hollow Knight eventuell herausstechen lassen. Und vielleicht gebt ihr mir recht, vielleicht nicht.
Ich bin gespannt, schieß los.
Also, eine Sache, die ich total faszinierend finde bei Hollow Knight, ist so die Präsentation. Ich finde im ersten Blick dieses Handgezeichnete, das hat so was leicht Kindliches. Also wenn man den Anfang von Hollow Knight spielt, ja, natürlich ist es in dunklen Farben gezeichnet in vielen Stellen, aber es hat halt irgendwie noch so diese kindliche Ästhetik. Wenn man dann aber immer weiterkommt und Charaktere trifft etc. und auch so Questreihen erledigt oder Gott bewahre zu Tiefnest vorstößt, das ist so ein Gebiet, was relativ weit unten auf der Karte ist und was einfach eine sehr unheimliche Atmosphäre hat, wo überall irgendwas kreucht und fleucht und irgendwelche Monster mit viel zu vielen Zähnen herumlaufen, aber auch eben diese Questlines, die ich gerade meinte, dass du, ich will jetzt nicht spoilen, wer weiß, vielleicht holen das ja gerade noch mehr Leute nach, aber es gibt eben auch Questlines, wo du erst denkst, ach, guck mal, der ist ja putzig, der ist ja niedlich und am Ende, wenn du das Spiel durchgespielt hast oder diese Quest eben erledigt hast, dann merkst du, oh Gott, der hat ja ein ganz dunkles Geheimnis, das ist ja fies. Und das ist so eine Faszination, glaube ich, gerade wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Blasphemous, was halt von vornherein dir sagt, okay, pass auf, hier ist es alles ist blutig und alles wird zerhackstückt in 38 Teile und oh mein Gott, ist das böse. Da ist so ein Hollow Knight, was so überraschend um die Ecke kommt und dir sagt, ha, guck mal, du denkst, es ist irgendwie vielleicht ein süßes Spiel, aber es ist es gar nicht. Ich finde, das sorgt für so eine ganz besondere Atmosphäre, die für mich tatsächlich immer noch unerreicht ist. Auch wenn ich zum Beispiel die Atmosphäre bei Ender Magnolia halt fantastisch finde. Aber hier erzeugt das dadurch irgendwie was ganz Besonderes. Wie so ein
Dark Souls.
Ja, Disney. Dark Souls ja auch nicht, weil Dark Souls wirkt ja auch nie niedlich. Weißt du, was ich meine?
Das schon, aber ich glaube, es sind diese subtilen Storylines, wo man am Ende auf einmal sagt, ach, what the fuck? Und das hat Dark Souls halt genauso gehabt, wo du auf einmal erst diesem Knight in Shining Armor folgst und so und dann merkst, was der eigentlich für ein depressiver, armer Typ ist und all diese Storylines, die einen am Ende überraschen, das hat Hollow Knight, glaube ich, genauso wie es Dark Souls irgendwie hat, dass man den Spieler auch oder den Spielenden da sehr ernst nimmt und dem auch komplexe Sachen selber erkunden lässt. Also Hollow Knight erzählt sich halt nicht selber so straight, genau wie es Dark Souls das nicht macht oder ein Elden Ring.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Also erzähltechnisch haben sie viel gemein, das ist richtig. Trotzdem finde ich auch hier, also ich könnte die Atmosphäre jetzt nicht mit einem Souls-Spiel vergleichen, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Also genauso wie in Blasphemous halt eben direkt offen kommuniziert, okay, ne, das hier ist harte Kost. Dieses Hollow Knight, das kommt halt um die Ecke und überrascht dich. Also zumindest, wenn du es das erste Mal spielst und es halt noch nicht weißt. Und ja, generell, wie gesagt, die Atmosphäre. Auch so wie die Musik. Alles,
genau.
Die Musik ist einfach fantastisch. Also da kommen so viele schöne Momente auf. Sei es so diese Stadt der Tränen und du hast halt immer dieses sehr orchestrale Musik oder Klavier getrieben und ach, die ist einfach wirklich, wirklich schön. Und dann dazu kommt eben auch diese Soundeffekte, mit denen sie arbeiten, die eigentlich minimalistisch sind. Also genauso, wenn du mit den Charakteren in der Spielwelt redest, die halt immer irgendwie so ein, ja, Mambo-Jumbo reden, du verstehst halt gar nicht, was sie da sprechen. Und das ist einfach, ja, sehr besonders. Also ich finde, das schaffen sie irgendwie gut, daraus so eine ganz besondere Atmosphäre zu ziehen. Und da hilft's auch, dass die Welt wahnsinnig komplex ist. Du hast gerade den Vergleich zu Souls gezogen. Und ich finde, das macht für mich Hollow Knight besser als viele anderen Metroidvanias, dass es halt so voller Mysteriosität steckt. Also du ahnst am Anfang gar nicht, wie tief dieser Käferbau eigentlich letztendlich geht und mit wie vielen Geheimnissen das gespickt ist und wie viele Dinge dir dieses Spiel eben auch nicht erzählt, wo du das wirklich erst zusammenpuzzeln musst und verstehen musst, ah, okay, das kann ich dann hier machen, da kann ich da, ah, und da ist diese Tür und was bedeutet das? Und auch was eben so diese ganz klassischen Geheimnisse angeht, wie irgendwelche Upgrade-Geschichten, das ist alles wahnsinnig, wahnsinnig gut versteckt mit wahnsinnig vielen geheimen Wänden oder Wänden, die du einreißen kannst. Und dieses Aufspüren dieser Geheimnisse, das macht, glaube ich, auch noch mal wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das am Launch war, wie viel da so in der Community geschrieben, ausgetauscht und sich abgeglichen wurde. Aber ich glaube, das ist ja eh so ein Phänomen, keine Ahnung, was man jetzt auch bei Animal Well so ein bisschen beobachten konnte, da noch mal auf einer anderen Stufe, finde ich. Aber dass halt dieser Austausch und dieses, okay, wir suchen uns jetzt zusammen, versuchen jetzt zusammen diese Welt zu verstehen und die Geheimnisse zu entschlüsseln. Und das, finde ich, ist hier bei Hollow Knight, wenn ich das jetzt mit anderen Metroidvanias vergleiche, auf jeden Fall sehr, sehr stark, was wirklich viel, viel Spaß macht. Und da hilft auch, dass dieses Kartensystem von Hollow Knight so ein bisschen sperrig ist. Wenn ihr euch noch erinnert, das ist ja so, gerade am Anfang, dass du erstmal in dem Sinne gar keine Karte hast und du dann immer den Kartenmenschen erst finden musst, der dir die Karte, zumindest ein Teil davon, eben dann aufdeckt gegen Geld. Und dann musst du dir aber auch Tools kaufen, womit du selber beispielsweise neue Gänge einzeichnen kannst, wenn du irgendwo hingehst, wo du vorher noch nicht warst. Und das passiert aber auch nicht on the fly. Also wenn du in diesen Gang gehst, dann ist der noch nicht eingezeichnet in deiner Karte, sondern erst, wenn du wieder rastest. Und dadurch hat man so ein Gefühl für Ungewissheit. So, du weißt gar nicht genau, worauf du dich jetzt gerade einlässt, wo das hier hinführt. Und das zahlt da auch nochmal, finde ich, drauf ein. Das machen andere Metroidvanias halt viel, viel klarer, viel deutlicher. Gerade so ein Ender Magnolia, das zeigt dir dann auch direkt an, in dem Raum, da hast du noch ein Geheimnis verpasst und hier geht's übrigens weiter. Und das ist hier halt viel, viel weniger durchsichtig. Und ich glaube, daran stoßen sich auch viele Leute. Ich weiß auch am Anfang, als das Spiel besprochen wurde, dass da auch Leute abprallen, weil sie vielleicht nicht wissen, wo sie hin müssen oder einfach sich verloren fühlen. Aber gleichzeitig sorgt das eben auch genau dafür, eben für diese Mysteriosität dieser Spielwelt, die ich ganz fantastisch finde. Und als letztes, und das ist so ein bisschen ein zwieschneidiges Schwert, würde ich auch noch mal sagen, was meiner Meinung nach auch eines der wichtigsten Faktoren bei so Metroidvanias ist, dass das Movement Spaß macht. Und da hat aber Hollow Knight für mich eine ganz dolle Schwäche, und das ist der Anfang. Ich finde, der Anfang von Hollow Knight, der spielt sich wie ein komplett anderes Spiel. Also ich habe das damals, als ich es durchgespielt habe auf der Switch, auch mit Freude gespielt, und dann bin ich auch nochmal an den Anfang gegangen, dachte mir, ey, ich spiele das jetzt nochmal, ich will noch einmal reingucken, wie war denn das nochmal, wie ist man ins Spiel reingekommen? Und dann merkst du, oh mein Gott, dadurch, dass mir diese ganzen Fähigkeiten fehlen, der Doppelsprung, der Dash, dass man sich an Wänden festhalten kann, spielt sich das wie ein komplett anderes Spiel. Und ich muss sagen, es spielt sich wahnsinnig sperrig, auch verglichen mit anderen Metroidvanias. Ich finde, da holen einen andere Spiele dieser Gattung irgendwie besser ab. Da fühlt sich das Movement am Anfang schon viel besser an. Ich habe jetzt zuletzt auch noch Prince of Persia The Lost Crown gespielt. Das ist halt movement-technisch auf einem ganz anderen Stern sozusagen.
Direkt sehr mächtig, ja. Aber ich glaube, das ist auch einer dieser Reize bei Hollow Knight, dass da halt dieses Spektrum von sehr, sehr lahm und eingeschränkt, eindimensionales Movement zu am Ende, ich bin irgendwie Spider-Man und Superman und Batman und alles in einem, ist schon ein geiler Effekt. Man dann in den anderen natürlich nicht ganz so stark hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gut, obwohl ich sagen würde, auch bei einem Prince of Persia beispielsweise, bist du ja nachher, wie lange man da auf den Doppelsprung wartet beispielsweise. Also es gibt ja auch da Möglichkeiten, das Gefühl, dir das Gefühl zu geben, okay, dir fehlt was. Bei Hollow Knight ist dieses Gefühl nur wahnsinnig stark. Also da ist man wirklich, wirklich, finde ich zumindest, am Kämpfen. Da musst du irgendwelche genauen Sprünge schaffen, hast aber halt gar keine Möglichkeit, diesen Sprung zu korrigieren beispielsweise. Oder auch die Kämpfe, die sind so sehr, wenn du Gegner schlägst, dann wird auch der Hollow Knight, dein Charakter sozusagen, immer wieder ein bisschen zurückgeworfen. Und das macht Kämpfe so wahnsinnig, finde ich, so ein bisschen fiddelig. So, du bist auf so einer kleinen Plattform, hast einen Gegner, den du irgendwie aus dem Weg schaffen musst. Und gleichzeitig musst du darauf achten, dass du nicht irgendwie nach hinten wegrutschst. Und ja, das ist so eine Eigenheit von Hollow Knight, aber auch eine, mit der ich nie so hundertprozentig warm geworden bin. Also dieses Kampfsystem, das nimmt für mich dann erst später Form an, gerade wenn man eben sowas wie den Dash hat und dann halt viel mobiler ist und man schnell über den Gegner rüberhüpfen kann. Und da muss man am Anfang, finde ich, erstmal durch. Und wir hatten jetzt bei Game 2 zuletzt der Kuro, der hat Hollow Knight nachgeholt gehabt für einen Beitrag. Und der war auch am Anfang wahnsinnig abgeturnt von diesem Spiel. Und ich konnte ihm nur recht geben. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn man nach den ersten paar Stunden, und das dauert halt auch ein bisschen, bis man die Fähigkeit zusammen hat.
Ja, genau.
Dass man da halt irgendwie abprallt und dass man das halt nicht versteht. Wie gesagt, auch so das Kartensystem, was am Anfang noch sperriger ist, als es eben nachher hinten raus ist. Da kann man schon echt ein bisschen verzweifeln. Aber ja, das wären tatsächlich meine drei Punkte, wo ich sagen würde, da ist Hollow Knight einzigartig. Vielleicht nicht zu einem, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so wahnsinnig krasse Alleinstellungsmerkmale sind. Es ist im Kern wirklich einfach ein sehr, sehr gutes, sehr umfangreiches Metroidvania. Aber das stellt es für mich so ein bisschen im Vergleich zu anderen Metroidvanias nochmal heraus.
Ja, die Frage ist ja, ob es nicht trotzdem insgesamt dann halt das Beste ist, was ja viele sagen. Wie ist es denn bei dir? Würdest du sagen, Hollow Knight ist insgesamt das Beste, weil es alles irgendwie hat, über eine auch relativ lange Spielzeit? Also ich denke, 20 Stunden sitzt man halt mindestens immer dran an dem Playthrough. Kann aber auch locker 40 oder mehr Stunden in dem Bau dort verbringen. Ich tue mich da persönlich schwer. Also mich interessiert, ihr könnt ja mal beide drüber nachdenken. Wobei Micha ja schon gesagt hat, dass es wahrscheinlich nicht sein Lieblings-Metroidvania ist. Aber für mich ist immer noch Castlevania Symphony of the Night ungeschlagen. So im generellen Flow, das ist für mich auch gefühlt nicht zu lang. Selbst wenn man dann das umgedrehte Schloss am Ende noch mit diesem Twist hinterher spielt, hat man das sehr viel schneller durch. Es hat natürlich nicht dieses Unbekannte auf eine Art, weil man halt ein Schloss erkundet und dann ist klar, dass man oben in den Glockenturm kommt und unten drunter halt die Kanalisation sind. Das sind einfach so Sachen, die sind logisch und bauen sich in jedem Castlevania immer wieder ähnlich auf. Aber generell das Equipment-System, was es dort gibt, die Fähigkeiten, wann man sie bekommt, wenn man dann am Ende quer durch das ganze Schloss fliegt oder zur Fledermaus wird oder halt diesen Superjump hat, das sind alles Momente. Klar, das war auch mein erstes großes Metroidvania und das wird sicher auch was damit zu tun haben, aber die Musik wird nie alt, ist irgendwie so spot on, dass sie mich da durch das Schloss treibt und für mich hat Hollow Knight nichts getan, was Symphony of the Night nicht vorher kompakter ähnlich schon genial gemacht hat. Von daher sehe ich nicht, wie es für mich Symphony of the Night vom Thron stoßen könnte, obwohl ich sehe, dass Hollow Knight halt das auf eine bisschen andere Art, durch das Szenario natürlich auch gegeben und halt auch ein bisschen soulsiger mit ein bisschen mehr Mysterium beim Storytelling halt heute für viele die Nummer eins ist.
Ja, ist schwierig. Also bei Castlevania Symphony of the Night würde ich mich anschließen. Aber das ist halt auch schwierig. Also es ist halt auch mein erstes, naja, das stimmt nicht, mein erstes großes Metroidvania war es nicht, aber das hat auf jeden Fall die Liebe für das Genre entfacht. Und ja, ich glaube, da guckt man dann immer so ein bisschen rosa-rot mit rosa-roter Brille zurück. Aber ich würde halt zumindest sagen, so aus den modernen Metroidvanias, obwohl ich da auch wirklich viele, viele echt starke Metroidvanias im Kopf habe, ich habe ja schon ein paar genannt, sowas wie Blasphemous 2 fand ich fantastisch, Ender Magnolia fand ich fantastisch und da gibt es echt noch einige mehr, würde ich schon sagen, dass es das Beste ist im Gesamtkonstrukt.
Ja, genau. Ich tue mich damit schwer. Aus dem einfachen Grund, weil jedes Metroidvania sehr anders ist und eine ganz andere Gewichtung hat. Und ich finde, das ist ein Genre, wo die ziemlich viele Spiele ein sehr hohes Niveau haben, ein sehr hohes Level. Und dann irgendwann nur noch ein Punkt kommt, wo du sagen kannst, es ist nur noch Präferenz. Hollow Knight ist eins der besten, die es gibt. Also alle Punkte, die Sebastian angesprochen hat, die will ich auch unterstreichen. Ich finde die Atmosphäre, Musik und so finde ich total cool. Ich mag diese Käferwelt. Ich finde dafür, dass das die ganze Zeit in diesem Untergrund spielt und eigentlich fast kaum wechselnde Farbschemen hat, ist es erstaunlich abwechslungsreich, hat viele coole Geheimnisse, ist manchmal echt unheimlich, ist ein gutes Ding. Also ich mag das sehr, aber ich finde dieses ultimative, das Setzen auf einen Thron, also dieses, das ist das beste Metroidvania, du musst danach nie wieder was anderes spielen, tue ich mich schwer, weil ich habe so viele unterschiedliche Metroidvanias gespielt, die machen alle was ganz anderes. Also wir können ja mal so ein paar Beispiele nennen, was ich meine. Wenn es um den Mystery-Faktor geht, finde ich Animal Well viel besser. Ich habe in Animal Well überhaupt gar keine Ahnung, was passiert. Und das macht das Spiel sehr, sehr gut. Mystery-Faktor finde ich bei Animal Well besser. Wenn es um Tanz und Ästhetik geht, finde ich Dandara viel besser. Das ist viel, viel cooler, mit dieser Figur diese Prioretten zu machen in dem Spiel. Tolles Ding. Wenn ich mehr Mechanik haben möchte und mit ungewöhnlichen Pixelwelten, dann würde ich Iconoclast vorschlagen. Auch ein hervorragendes Spiel, das total in Vergessenheit geraten ist. Nine Souls war sehr gut, da würde ich aber argumentieren, das ist auch sehr von Hollow Knight inspiriert. Ich hatte in keinem Spiel so viel Panik wie bei Metroid Dread. Das war ganz schlimm, wenn die Roboter kamen. Mhm. Kenne ich kein Spiel, das das macht. Ihr habt natürlich die Castlevania-Klassiker genannt, die sind alle sehr gut. Und wenn es um Horror geht, kommt nichts an Blasphemous 1 oder 2 dran, als Beispiel. Und so kann man die Liste auch weiterführen. Also, das ist ja dann nur noch Präferenz. Verrückte Ideen gibt es bei Gata Roboto. Sehr hohen Schwierigkeitsgrad gibt es bei den Ori-Spielen. Dann gibt es noch das, wie heißt das nochmal? Dieses Island Express heißt es, glaube ich, wo man so einen Flipper spielt. Wo man die ganze Zeit... Also, das sind alles coole Sachen.
Nicht vergessen, sonst,
Ex und Verge, natürlich. Ja, hervorragendes Metroidvania. Guacamelee würde ich auch reinwerfen. Also wenn man auch nochmal einen anderen Spin auf das Ganze haben möchte mit Wrestling Moves und allem. Seht ihr, das sind jetzt nur die Beispiele, die mir aus dem Kopf einfallen. Da gibt es noch sehr viel mehr. Und dieses Genre hat allgemein einfach ein hohes Level. Also es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Metroidvanias. Wenn du ein bisschen mehr Roguelite haben willst, spielst du dann vielleicht eher Dead Cells. Wenn du ein bisschen mehr Castlevania haben willst, kannst du Bloodstain oder sowas spielen, da gibt es ganz viele, klar. Und alles davon hat sicherlich irgendwie Schwächen oder Stärken, aber es sind Präferenzen. Und Hollow Knight ist so insgesamt einfach sehr ein rundes Erlebnis, ein sehr cooles Erlebnis, aber ich muss sagen, wenn ich was Bestimmtes haben möchte, wenn ich mehr Horror haben will oder wenn ich irgendwie mehr Mystery haben will, dann gibt es einfach andere Sachen, die es irgendwie ein bisschen besser machen. Ich würde das unbedingt empfehlen, also ich würde unbedingt empfehlen, das zu spielen. Das wird dir mittlerweile hinterhergeworfen und das lässt sich auch super auf der Switch spielen und auch von anderen Sachen.
Kostet 7 €.
Hold on mal. Ja, genau. Also es ist ein hervorragendes Spiel, würde ich unbedingt empfehlen. Aber das beste Metroidvania gibt es gar nicht, weil ich müsste dann halt echt hart überlegen. Da werden so viele Spiele, die oben sind.
Du hast vollkommen recht. Ich stimme dir zu mit dem, was du sagst. Und gleichzeitig fällt mir halt auch immer wieder ein, die anderen Spiele, die wir genannt haben, haben halt mehr Schwächen, als es ein Hollow Knight hat. Bei Hollow Knight fällt es mir schwer, irgendwie den Daumen drauf zu machen. Ja, das macht es aber dann nicht so gut. Während es bei den anderen Titeln teilweise, ja, hier ist die Steuerung dann insgesamt nicht so cool oder hier gibt's gar keine Storyline oder, weißt du, bei den anderen ist es einfacher, den Daumen irgendwo hinzulegen und mal zu drücken und dann so, ja, okay, hast du recht. Und das hat Hollow Knight halt nicht. Es sei denn, du sagst halt von Grund auf, ja, das Szenario ist kacke, ja, aber warum spielst du es dann, ne? Klar. Aber selbst wenn man halt guckt, was macht es nicht so gut? Ich finde, das findet man da nicht. Und ich glaube, da hat es sich so ein Schutzschild einfach aufgebaut und natürlich auch diese wahnsinnige Community. Und die verwundert uns, glaube ich, aber ja alle drei irgendwie. Also ich finde, was ich so bei uns jetzt gerade raushöre, ist, wir mögen Hollow Knight sehr, sehr gerne. Was wir nicht nachvollziehen können, ist, wie konnte es diesen krassen Hype aufbauen, diesen Internet-Schutzschild, dass es so über alle Zweifel erhaben ist. Da sind wir, vielleicht selber fühlen wir das nicht ganz.
Stimmt. Ich habe auch so viele unterschiedliche Dinge mittlerweile schon gespielt und es hängt ja auch schon vor Hollow Knight gab es sehr gute Metroidvanias. Ja, also ich habe Cave Story zum Beispiel gespielt in allen Varianten. Das war cool. Das war auch anders. Und die Castlevanias kenne ich alle, auch die GBA Castlevanias werden ja oft vergessen, die sind ja auch nochmal in so einer Collection rausgekommen, die sind auch gut, das sind alles gute Sachen und mich haut es dann nicht so um. Wenn Hollow Knight dein erstes großes Metroidvania ist, dann glaube ich, dass es einen sehr großen Impact auf dich hat und einfach so eine Erfahrung ist, die man überhaupt nicht vergisst, das sehe ich auch. Und es ist auch so, wenn man viele Metroidvanias gespielt hat, immer noch eine gute Erfahrung, aber ich habe diesen Vergleich. Und genau wie Sebastian jetzt auch die aktuelleren Beispiele genannt hat, ich habe das eine nicht gespielt, dass du gerade das
Ender Magnolia?
Ender Magnolia. Ja, oder genau, das steht auf meiner Liste, habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe Ender Lilies zum Beispiel gespielt, ist großartig. Ist, glaube ich, dieselbe Serie, ne? Ich glaube, die hängen zusammen.
Ja.
ist der Vorgänger, okay. Auch hier Prince of Persia, The Lost Crown, also würde ich jetzt von der Exploration-Struktur nicht als so super geiles Metroidvania empfinden, aber einfach geiler Kampf und geiles Movement. Also ja. Also klar, und so alt ist Hololight jetzt auch nicht. Das ist von 2017. Also ist jetzt nicht vor, das ist im Vergleich zu den anderen Metroidvanias, die wir hier genannt haben.
Wie bitte? Das ist bald Retro in 2 Jahren.
Ja, aber es ist im Vergleich zu den anderen Metroidvanias, die wir genannt haben, ungefähr in diesem selben Alter. Dieses Ausblenden, das ist, für mich kommt das eher so vor wie so ein Scheuklappenblick. Also es ist so dieses, es existieren für mich keine anderen Spieler außer Hollow Knight und Silksong.
Aber ja, das weiß ich nicht. Also da bin ich
mich auch so.
Wir sind alle sehr emotional bei dem Thema. Vielleicht sollten wir ein Ranking der Top 5 ansetzen, wo wir dann am Ende Metroid Zero Mission zum Sieger krönen. I don't know. Aber eine These habe ich noch. Entschuldigt, dass wir eben durcheinander geredet haben. Aber vielleicht ist es ja am Ende die Melancholie. Irgendwie das Gefühl, das bei den Menschen aufkommt, während sie es spielen, dass das irgendwie bleibt. Während die anderen Metroidvanias, wir erinnern uns noch an sie, aber irgendwas scheint ja Hollow Knight bei den Leuten auszulösen, dass sie sagen, das war jetzt doch das Besondere, das merke ich mir ganz, das verteidige ich bis auf den Tod. Vielleicht ist es die Melancholie, weil das ist das, wo ich sagen würde, das ist das, was Hollow Knight dann doch nochmal ein bisschen anders macht als andere, dass es emotional einen hinten raus anders anspricht.
Ja, kann sein. Also ich finde halt auch, nur noch mal darauf Bezug nehmend, also ich finde halt auch gar nicht, ne, klar, wenn du jetzt gefragt wirst, so, was ist denn für dich das beste Metroidvania, ist es natürlich klar, dass du subjektiv einen Pick hast, gell? Also ich finde auch die ganzen anderen Metroidvanias, die du da erwähnt hattest, Micha, zumindest die ich gespielt habe, finde ich auch fantastisch. Ja. Und ich gebe dir auch recht, sowas wie zum Beispiel in Animal Well, das ist halt gerade im Vergleich zu einem Hollow Knight wahnsinnig mutig, wie man so eine Metroidvania-Formel anpackt und auch so dieser Geheimnisfaktor. Ich finde halt, bei Hollow Knight ist so das Besondere, dass da ganz viele Aspekte, die halt eben auch diese anderen Spiele machen, ja, aber hier kommen die halt so gebündelt zusammen. Vielleicht nicht in der jeweiligen Kategorie die Speerspitze, die absolute, aber hier kommen halt ganz viele Faktoren, die halt toll sind, zusammen. Und das macht halt so, was Michi vorhin so ein rundes Erlebnis nannte. Und ich glaube, das ist halt bei Hollow Knight so ein bisschen der Faktor. Aber ich finde auch nicht, das ist zumindest nicht meine Wahrnehmung, dass so ein Hollow Knight in dem Sinne alle anderen wegdrückt. Also auch ein Animal Well hatte ja nun mal seine Bühne und seinen Erfolg und das vollkommen zu Recht. Und auch wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich glaube, so in der Rückbetrachtung ist Hollow Knight für mich das liebste Metroidvania, heißt das nicht, dass ich die anderen nicht auch wahnsinnig weit oben halte und also da ist nicht viel Abstand. Und ich glaube auch in der Wahrnehmung, klar, das ist jetzt so ein Hype- und Meme-Thema halt eben einfach geworden, aber ich glaube trotzdem, dass andere Metroidvanias da durchaus ihren Platz haben. Und
jetzt sag ich was euch ärgern wird, aber ich habe zum Beispiel Metroid Prime lieber gespielt als Hollow Knight.
Würde ich komplett unterstreichen.
Und jetzt kann keiner sagen, ist das jetzt schlechter oder besser als Hollow Knight? Das ist
natürlich besser.
Ist natürlich besser. Ich finde die beide sehr, 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 sehr gut. Aber meine persönliche, die sind beide auf demselben Level, was die meisterhafte Umsetzung ihres Genres betrifft. Ne? Klar, sind das eine ist 3D, das eine ist 2D, aber ey, Metroidvania. Aber dann ist es nur noch Präferenz. Was magst du lieber? Durch den 3D-Raum gehen, fremden Planeten erforschen, Samus sein, coolste Weltraumfrau aller Zeiten spielen, so, ballern. Das spricht mich persönlich mehr an. Aber trotzdem, also ich würde, das ist halt beides dasselbe. Also es gibt irgendeinen Punkt, wo man dann einfach nicht mehr sagen kann, dass es irgendwie schlecht ist, sondern es ist wirklich eine Präferenz. Und ich finde,
ja, auch Fakt,
und Metroidvania, also das, was man sagen kann, ist, dass Metroidvanias insgesamt einfach ein hohes Qualitätslevel haben. Absolut. Das ist eines der Genres, wo man wirklich, also da gibt's ein schlechtes Metroidvania zu spielen, ist wirklich relativ unwahrscheinlich mittlerweile geworden. Also die sind mindestens gut. Ich kann mich jetzt an keinen Metroidvania erinnern, wo ich dachte, das funktioniert gar nicht. Also ich hatte mit manchen so ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang. So Animal Well hat ein bisschen gedauert, bis es bei mir geklickt hat, so, aber so nach irgendwann war so, boah, ist schon geil. Also jetzt verstehe ich so langsam, wo das hin will. Und bei anderen, da gibt es immer irgendwie, also es ist insgesamt ein hohes Niveau. Und fällt mir schwer, dann halt jetzt gerade nach 10 Jahren fast, gut, sind jetzt 8 Jahre, ne? Also das sind, also gerade nach dieser Zeit dann Hollow Knight immer noch so Hochzeit. Also ich freue mich, dass die Leute sich auf so ein Spiel freuen wie Silksong, aber ich finde es irgendwie so, also das sagen ja viele Leute, dass es das GTA 6 der Indie-Games ja. irgendwie ist, das Silksong.
Ja, offensichtlich und, ist das, ja.
Das ist und das ist so weird. Also ich würde auch ein GTA gar nicht so hochsetzen. Also es ist natürlich das kommerziell erfolgreichste Ding, aber irgendwie muss man ja auch irgendwann sagen, ja, aber ja. persönlicher Geschmack zählt ja auch. Also du kannst ja nicht jedem, ich glaube, bei GTA wird es auch klarer, was ich damit sagen will, man kann nicht jedem GTA aufdrücken. Ich habe, glaube ich, GTA 5.
Wir denken halt ja. nicht mit den Moneten in der Hand. Das ist der Unterschied.
Und wenn aber du, ich mag Moneten.
Ja, natürlich wir auch Moneten. Aber das ist halt der Unterschied, den wir da machen und den man da aber irgendwie auch akzeptieren muss, wenn man dann von draußen drauf guckt, sind das die größten Sachen, die sowas blockieren können, weil sie halt den meisten Umsatz machen, weil es die erfolgreichsten und meistgespielten Spiele sind. Also das könnte man vielleicht auch nochmal vielleicht aufstellen, die These, ist Hollow Knight vielleicht sogar am Ende das am meisten oder am häufigsten gespielte Metroidvania der Vergangenheit. Weil ein Super Metroid auf dem Super Nintendo hat natürlich ein wahnsinniges Standing einfach, weil es das erste sozusagen seine Art dann da vielleicht war, aber das Super Nintendo hat sich auch super verkauft und trotzdem würde ich sagen, wahrscheinlich haben Hollow Knight mehr Leute gespielt heutzutage weltweit als Metroid, Super Metroid.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Ja.
Also ich meine, die Quintessenz ist, spielt Hollow Knight, wenn ihr es nicht gespielt habt, ist ein super Ding. aber
gut, dass
wir aber, da jetzt eine halbe Stunde ja, man kann es mega, mega, es ist immer noch ein tolles Spiel, egal was wir jetzt gesagt haben. Es ist, ja. wenn ihr es nicht kennt, dann ist es auf jeden Fall eins, das man mal ausprobiert haben soll. Das ist ein tolles Spiel, kann ich immer weiterempfehlen. Aber ich würde es einfach, bestes Metroidvania gehe ich nicht mit. Also ich finde, es gibt so viele Momente in anderen Spielen, die mir mehr in Erinnerung geblieben sind als Hollow Knight, muss ich sagen.
Ja.
Das, ja.
Nächste Woche reden wir dann darüber, was sie sich in den letzten 8 Jahren haben einfallen lassen, um in Silksong alles irgendwie interessanter und besser zu machen. Besser ist nämlich auch das Spiel geworden über die vielen Jahre, die es das inzwischen schon gibt, was ich gespielt habe die letzte Woche. Das ist No Man's Sky mit der Voyagers-Erweiterung. Und No Man's Sky, wissen wir ja, haben wir oft genug erwähnt, auch im Brunch, das Spiel, was die häufigsten großen freien Updates, kostenlosen Updates bekommen hat, um sich weiter zu verbessern, um komplexer zu werden. Ich glaube, da gibt es inzwischen kein Spiel, was da mithalten kann, oder? Fällt euch eins ein, was so viele Updates bekommen hätte, ohne...
Konkurrenzlos.
Ne?
Und vor allen Dingen kann man es ja spielen. Wir haben ja ein bisschen über Star Citizen das letzte Mal gesprochen, Michi.
Ja.
Das genaue Gegenteil davon. Das ist ja wirklich, das Spiel kam raus, war nicht perfekt und dann haben sie, wie lange jetzt? Dann kam das raus.
Oh Gott, No Man's Sky dürfte auch ungefähr so alt sein. nee, ein bisschen jünger ist es schon als Hollow Knight. Das war vor der Pandemie 2019 oder was, will ich sagen.
Schon so sieben Jahre.
Als Hollow Knight.
Wow.
Ich habe auch alles abgespeichert.
Sehr schön. Alter, ist das schon so lange her, dass ich da geflogen bin? Oh mein Gott. Also für No Man's Sky, ich erzähle die Geschichte immer gerne, habe ich meine PlayStation damals, die PS4, mit ins Hotel genommen zur Gamescom und das da gespielt hoch und runter, weil ich das so genial fand und nicht aufhören konnte zu spielen. Ich habe am Anfang 120 Stunden auf der PS4 reingesteckt, war happy schon mit der Ursprungsversion, obwohl es da ja noch viele Gründe zur Kritik gab und habe mittendrin dann immer mal wieder reingeguckt, als das Base-Building dazu kam und habe mir das dann von Leuten erklären lassen, wie das lief, die viele Stunden reingesteckt haben, ohne das selber getan zu haben. Und jetzt mit Voyagers habe ich vieles nachgeholt, habe mir jetzt meine erste Basis gebaut und Voyagers bringt als Neuerung dazu, du kannst dir ein eigenes Schiff bauen und das Schiff auch begehen, beziehungsweise im freien Flug einfach so hovern und dann die Luke aufmachen, hingehen und von da scannen. Also es hat Ship Interiors. Du hast ja also jetzt eine fliegende Basis, die auch im Planetenraum sozusagen umherfliegen kann. Schon vorher hatte man ja dieses Heimatschiff eingebaut, die Carrier. Das sind so riesige Basen, wo man auch mehrere seiner eigenen Schiffe reinfliegen kann. Sowas wie ein Sternzerstörer, stellt es euch so vor. Und dann musste man da halt immer hin, um die Sachen zu machen. Jetzt kannst du deine ganzen Ressourcen in den Refiner packen, direkt in deinem kleinen Spaceship, was du umherfliegst, was halt nicht diese ganz kleinen Schiffe sind, mit denen man ja anfängt in No Man's Sky, sondern es gibt sozusagen eine neue Klasse, die heißt jetzt Corvette und die kann man sich selber bauen. Und das selber bauen ist so, dass es komplett kopiert ist von dem, was Starfield gemacht hat. Nämlich ist es so ein Baukastensystem, man hat so containergroße Standardmodule, die man aneinander pappt und dann drumrum macht man dann halt Antrieb, Cockpit, ein paar Verzierungen, irgendwie ein Scanner oder was, sodass es halt am Ende aussieht wie ein cooles Raumschiff. Aber es ist schon sehr Lego-ig oder brickig oder Duplo-ig, wie man es sagen will. Also es bleibt schon rudimentär. Aber dadurch ist es natürlich sehr gut verständlich und auch ich konnte mir, dank der Millionen, die ich aus meinem PlayStation 4 Spielstand, den es über Cross-Save ja einfach so jetzt so rüberholen konnte, in meine Good Old Games-Version am PC, konnte ich die wunderbar bedienen und habe mir eine wunderschöne Corvette gebastelt. Das hat lange gedauert und das mache ich sehr, sehr gerne am PC mit Maus und Tastatur. Würde ich auf der Konsole dann natürlich ungern machen. Das geht natürlich auch mit den analogen Sticks. Aber jetzt bin ich wieder am Überlegen, hole ich mir nicht doch noch die Nintendo Switch-Version, um die dann auch über Crossplay einfach so unterwegs ein bisschen zu farmen auf dem Planeten oder die Erkundung zu machen. Hervorragend. Dieses No Man's Sky, it keeps on giving. Was für eine Story. Und ich bin wieder total verknallt und habe sogar Elite Dangerous nicht weitergespielt mit meinem großen Setup, was wir letzte Woche hatten.
Ich verstehe auch nicht so richtig, wie die daran verdienen.
Das verstehe ich auch.
Das ist völlig irre, oder?
Immer wieder 20.000 oder 100.000 Einheiten muss man sagen, es ist halt nicht günstig, super günstig geworden. Das günstigste, was No Man's Sky mal war, glaube ich, 12,99 oder was bei Steam. Vielleicht war es auch mal 9,99, I don't know. Aber ansonsten, wenn du die GOG-Version, die geht auch eigentlich in der Regel nur runter so um die 20 und die Switch-Version bleibt so auch zwischen 20 und 30 und wenn die halt immer wieder durch die Updates, durch das Word of Mouth, durch lass uns doch mal Multiplayer spielen, immer wieder irgendwie 100.000 Leute rankriegen und dann 100.000 mal, keine Ahnung, abzüglich der ganzen Sachen, 12 Euro verdienen, dann ist es ja ein bisschen was. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute da noch dran arbeiten. Die machen ja nebenbei auch schon neue Spiele, Hello Games. Also die machen ja nicht nur No Man's Sky. Das ist quasi so, ich stelle mir das mal so vor, vielleicht 5 Leute, die noch an Updates permanent basteln. Und vielleicht kann man die ja dadurch irgendwie angestellt lassen, dass man ihnen Gehalt bezahlt, dass diese Updates halt irgendwie sinnvoll was abwerfen. Aber anders kann ich es mir nicht erklären. Aber
es gab so einen zusätzlichen Trailer zu dem Update, wo, wie heißt er denn, der Hello Games-Chef?
Sean Murray.
Sean Murray, genau. Wo er auch noch mal über dieses zweite Projekt redet, dieses Light No Fire, was sie ja mal gezeigt haben. Dieses Fantasy No Man's Sky, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp. Und da war es ganz interessant, weil ich glaube, die fußen beide auf der gleichen Technik und quasi das, was sie in No Man's Sky ausprobieren, das haben sie dann auch gleichzeitig in Light No Fire. Und so funktioniert es vielleicht, ne, dass sich die so gegenseitig befeuern. Mhm. Aber ich habe mich diese Frage auch schon richtig oft, habe ich mir diese Frage gestellt, so von wegen, ey, wie kann sich das tragen? Wie könnt ihr immer wieder kostenlos diese Updates rausballern und diese Firma am Laufen halten? Na klar, der Erfolg von No Man's Sky war halt auch riesig, das muss man sich immer vor Augen führen. Aber ja, wahrscheinlich ist es wirklich jedes Mal so. Und auch wenn man sich die Spielerzahlen anguckt, bei jedem dieser Updates schießen die einmal in die Höhe. Und wahrscheinlich schaffen sie es dann immer wieder, auch neue Leute zu erreichen, die dann halt eben zugreifen und daran verdienen sie. Aber es ist schon eine interessante Geschichte.
Das ist auch total irre, wie sie es schaffen, inzwischen das kompletteste Space-Game zu sein. Also wie lange, ich spiele ja Elite Dangerous nun auch schon gefühlt 5 Jahre. Nee, also praktisch, faktisch 5 Jahre. Und seit dem ersten Tag wünschen sich die Leute Ship Interiors, dass du halt aufstehen kannst in deinem Schiff und anfängst nach hinten zu laufen, da irgendwas zu machen oder zu bedienen oder einfach nur zu chatten oder einfach nur Immersion zu haben. Das kann auch nicht so ewig schwer sein. Das hat ja auch Star Citizen schon auf eine gewisse Art. Allerdings kannst du da nichts verändern. Jetzt kommt No Man's Sky mit dem Voyagers Update und du kannst Ship Interiors machen, da drin rumlaufen und es ist sogar modular. Du kannst in deinem Schiff dann auch noch die Dinge bedienen und selber verändern. Kannst dir da einen Kamin reinbauen oder einen Teppich hinlegen. Das funktioniert alles. Wie schafft es dieses Team, einfach alle anderen Space Games so in den Schatten zu stellen? Das ist so, nichts ist kompletter als das. Alle Updates, die man sich in anderen Spielen wünscht, sind in No Man's Sky schon drin. Es ist das Einzige, was einen irgendwie abschrecken kann, ist halt der Style. Es ist halt leicht comichaft. ne, wenn ich halt Realismus will, dann kann ich das irgendwie nicht ernst nehmen. Dafür sind mir die Dinosaurier, die auf jedem Planeten gefühlt rumrennen und rumfliegen, alle ein bisschen zu cute. Auch wenn man so diese, da gibt's so kleine Gimmick, wenn man Eier zerschießt, dann kommen dann irgendwie Horrors, heißen die Horror-Aliens. Die sehen dann aus wie die Aliens, Alien. Aliens. So. Und die sehen aber total knuffig aus. Und ich, wenn sie mich nicht angreifen würden, würde ich sie einfach leben lassen oder keine geilen Ressourcen abfallen würden, wenn ich sie zerschieße. Aber weißt du, dahingehend kann ich No Man's Sky irgendwie nie so richtig ernst nehmen. Dann muss ich Elite Dangerous spielen, wenn ich es irgendwie immersiv, realistisch haben will. Das ist der einzige Unterschied, den ich sehe.
Aber gerade deshalb finde ich No Man's Sky so fantastisch. Ich liebe den Look. Also das aber auch wirklich ab Tag 1. Ich habe das auch damals zum Release gespielt. Und ja, da kann man definitiv viele Dinge bemängeln und wie gleichförmig und ja, wenig ereignisreich das war. Aber ich mochte damals schon die Ästhetik. Und die haben sie jetzt ja auch Stück für Stück immer weiter verbessert. Und
oh ja, boah, allein die vielen Effekte, wenn du in die Atmosphäre reinfliegst und das dann das Sounddesign, wenn da die deine Scheibe zufriert und du so ein bisschen Hagelkörner auf dein Cockpit kommen und sowas, das ist alles so genial. Und sie haben es auch stark verbessert. Es gibt ja jetzt richtige Monde, also du siehst viel mehr der anderen Sternenkörper von der Atmosphäre aus, die in deinem Sternensystem sind. Also es ergibt alles viel Sinn. Das Spiel ist so viel hübscher geworden und abwechslungsreicher, als es das früher war. Das kann ich auch nochmal an dieser Stelle bestätigen. Das ist mir jetzt ganz stark aufgefallen in der letzten Woche.
Ja. Irgendwann muss ich das nochmal ausprobieren. Ich habe leider nie wieder den Einstieg geschafft. Ich habe zu irgendeinem Update, habe ich es auch nochmal versucht und bin dann einfach in meinen alten Spielstand reingesprungen. Mhm. Aber ich habe einfach nichts verstanden.
Ja, das
war
mal.
Der Einstieg war zu kalt.
Da gibt es ja eine Möglichkeit. Wir beide könnten jetzt die anstehende Expedition einfach zusammen machen. Jedes dieser freien großen Updates, wie es jetzt auch Voyagers ist, hat ja immer irgendwann eine Expedition, die geplant ist. Und das ist dann so eine Questreihe, wo man eigentlich wirklich sehr linear einmal das erlebt, was dieses Update jetzt bringt und kann sich das dann später auch mitnehmen oder einfach diesen Spielstand quasi weiter öffnen in einen neuen Spielstand, ist dann relativ up-to-date. Und den kann man auch im Multiplayer spielen. Also diese Expeditionen, die gehen dann meist so 8 bis 12 Stunden oder was und dann bist du quasi wieder up-to-date. Wenn du das mal machen willst, können wir es gerne zusammen spielen.
Ja, kann man überlegen. Ich bin auch ein bisschen am Überlegen, ob ich das mit meiner Freundin irgendwie mal spiele. Weil so Ressourcen sammeln und Dinge bauen, das ist eigentlich unseres.
Ja.
Aber dann hört er von uns wahrscheinlich auch erstmal jahrelang nichts.
Hauptsache, wir haben Spaß. Wie viel Spaß macht denn das neue Screamer, Micha? Das neue Blight.
Oh, was für eine Überleitung. Von dem Weltraum auf die Rennstrecke, wow. Ja, Screamer habe ich mir auf der Gamescom angeguckt. Wir hatten letzte Woche ja kurz angeteasert, dass ich über zwei Spiele rede, nämlich Hellraiser und Screamer, weil das Embargo zu diesen Preview-Sachen erst diese Woche gefallen ist. Das ist ziemlich genau jetzt auf Mitte der Woche gefallen. Und ich habe mir beide angeguckt. Lass uns mal mit Screamer anfangen. Wisst ihr, was Screamer ist? Also habt ihr schon mal davon gehört?
Ich kenne Bleifuß, weil es einen schönen deutschen Titel hatte. Es war aber eher so ein Arcade. What?
Das ist es?
Ja. Yeah.
Ah,
Screamer heißt Bleifuß. Da gab es auch einen zweiten Teil von. Der war dann schwierig. Also generell waren diese Titel sehr schwierig zu fahren damals an meinem PC. Es hatte schon Early 3D-Beschleunigung, sehr coole Optik.
Genau.
Und ich kenne noch Bleifuß Fun, das ist eher so wie Micro Machines, hat den gleichen Titel sozusagen, aber ist ein ganz anderes Spiel. Und auch das hier ist jetzt gefühlt aber wieder ein ganz anderes Spiel, weil ich sehe hier Überschall, Funken vor den Motorhauben und krasses Tuning und Anime-Style.
Richtig, genau. So, also erstmal müssen wir feststellen, das ist Bleifuß, genau. Sebastian, mindblown. Und es gibt mehrere Teile, das wissen ganz viele Leute nicht, deswegen müssen wir ein bisschen History jetzt rausmachen. Und zwar gibt es mehrere Teile von Screamer. Es gibt Screamer 1, 2, Screamer Rally und Screamer 4-on-4, glaube ich, und das Bleifuß Fun, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch hieß. Hieß das Screamer Fun?
I don't know.
Keine Ahnung. I don't know, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall so Top-Down-Dings und so. Und Screamer ist ein Arcade-Racer gewesen, der damals zu MS-DOS-Zeiten was Erstaunliches geschafft hat. Das war eine ganz eigene neue IP, also es basierte nicht auf irgendeinem bestehenden Franchise, sondern es hat quasi Arcade-Racing von den Spielhallen auf den eigenen PC geholt. Das war damals ein technisch relativ anspruchsvolles Spiel, also man brauchte auf jeden Fall einen Pentium-Prozessor, was damals schon eine Besonderheit war und teuer und so. Aber man konnte dann dafür da etwas in der Qualität genießen, was ungefähr an das dran kam, was man sonst eigentlich nur von Ridge Racer oder halt von der PlayStation oder so weiter konnte. kannte. Und das war dementsprechend halt schon ein Riesending, also ein großer, großer Erfolg. Und kommt von einem italienischen Studio namens Graffiti Games. Und wisst ihr, wer das ist? Was die, wie die heute heißen?
Nee.
Wahrscheinlich nicht. Milestone.
Ah. Ah, hießen die also, früher auch Milestone?
Nein, nein. Also die hießen mit, als die Bleifuß gemacht haben, oder Screamer, hießen die noch Graffiti Games. Und dann haben die sich danach okay. umbenannt und dann wurde es zu Milestone. Und das neue Screamer kommt von Milestone. Also was sie jetzt eigentlich machen, ist, dass sie eine Neuauflage von ihrem allerersten Rennspiel machen.
Naja, aber dafür
so sieht es dann
ganz anders aus, weil mich erinnert die ersten Bleifußteile eher so an ein langsameres Ridge Racer oder so Automatendinger, so Sega-Rallye-mäßig ein bisschen.
Genau. Also die, es gab von Bleifuß, gab es halt 2 und 3, die waren sehr von Sega Rally inspiriert. Das sind im Grunde genommen so Arcade Rally Racer und der erste geht so ein bisschen stärker in die Ridge Racer Richtung. Und wenn ihr ein bisschen zurückdenkt an das, was Milestone so in letzter Zeit gemacht hat, also man kennt diese Firma eigentlich eher von Simulationen, die haben sehr viele Rennsimulationen gemacht, aber es gab ab und zu dann so ein paar Abstecher in Richtung Arcade. Zuletzt, also eins, das mir jetzt spontan einfällt, ist Gravel zum Beispiel. Das war so ein Offroader, ganz netter. Und das jetzt aber ein bisschen bekannter ist, weil aktueller sind die Hot Wheels-Spiele. Die sind zum Beispiel auch von Milestone. Und die wollten eigentlich immer wieder zurück zu Screamer, haben aber nie so den Twist gefunden, um zu sagen, das würde sich für uns als Neuinterpretation irgendwie lohnen. Und dann kam aber irgendwann die Idee daraus, ein Anime-Racing-Game zu machen. Und das ist schon ein bisschen geil. Also ich bin da rein in diese Präsentation, in diesen Präsentationsraum, wo die ganzen PCs drin standen. Und dann hat mich einfach dieses riesen Artwork von Screamer angelacht. Das sieht halt aus wie so ein Filmposter. Und ich musste sofort an Filme wie Ghost in the Shell oder Bubblegum Crisis oder Akira oder so weiter denken. Und das war tatsächlich deren Hauptinspiration. Du siehst auf diesem Poster verschiedene Charaktere und das Ganze ist in diesem 80s-Style gehalten und das kommt von dem Studio Polygon Pictures. Und Polygon Pictures, die sind heute bekannt dafür, dass die 3D-Anime machen. Also die machen ganz viele Produktionen, zum Beispiel auf Netflix. Die haben zum Beispiel Ajin gemacht oder die Godzilla-Filme, diese 3D-animierten und so weiter und so fort. Das ist ein relativ, oder von Blum haben die eine Umsetzung gemacht. Die machen da relativ viel. Knights of Sidonia fällt mir jetzt gerade spontan ein. Und die haben sich um diese ganzen Zwischensequenzen um die Welt gekümmert. Deswegen ist es halt quasi deren Stil. Und das ganze Rennspiel geht in so eine Richtung, die eher so in die Kerbe von Ridge Racer Unbounded oder Burnout oder so etwas reinsteigt. Also ist schon Combat Racing. War ein großer, großer Unterschied und große Inspirationsquelle sind Fighting Games tatsächlich. Also du wählst im Optionsmenü, wenn du das Rennen angehst, wählst du keine Autos aus, also keine Automarken, sowas wie Mercedes oder Ford, sondern du wählst Charaktere aus. Und das ist schon mal ein ganz großer Riesenunterschied zu anderen Rennspielen. Also die Charaktere kommen alle mit so einem, mit Eigenschaften, zum Beispiel, dass einer besser fahren kann, besser lenken kann und so weiter. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was für ein Auto die haben. Und das spielt sich auf der Rennstrecke so ein bisschen wie so ein Combat Racer, wo du auf verschiedene Meter achten musst. Also zum Beispiel, du boostest, um Boost und solche Dinge aufzuladen, musst du gut fahren. Du musst immer entsprechend zum richtigen Moment, musst du nicht, aber kannst du hochschalten. Das hat eine automatische Gangschaltung, aber wenn du im richtigen Moment, wenn der Motor aufhört oder so, die Gangschaltung betätigst, dann kriegst du extra Punkte. Und dann gibt es wie bei Fighting Games verschiedene Meta, die oben stehen, die unter anderem für Verteidigung oder für Angriff möglich sind. Also wenn du Gegner einfach so wie im Burnout einfach rammst, dann kannst du die nicht von der Strecke holen, aber wenn du deinen Meter aufgeladen hast durchs Fahren, dann kannst du so eine Art Angriffsboost auslösen und damit dann zum Beispiel Gegner von der Strecke schießen. Und gleichzeitig geht es auch andersrum. Sobald du irgendwie merkst, dass irgendjemand jetzt gerade in seinem Anime-Feuerball auf dich zugeflogen kommt oder angefangen kommt von hinten, dann kriegst du so eine Anzeige wie bei so einem Radar und dann kannst du im richtigen Moment halt zum Beispiel auch ein Schild drücken. Also du fährst nicht nur, sondern du bist halt auch gleichzeitig dann dabei, andere abzuwehren oder anzugreifen, was so ein bisschen diesen Burnout-Flair reinkommt. Und dann gibt's was ganz anderes Interessantes. Spielt sich erstmal wie ein übliches Arcade-Rennspiel, mit einem sehr großen Fokus auf Drift. Und driften tust du so ähnlich wie bei Inertia Drift. Kennt ihr das?
Ja.
Dieses Indie-Racing-Game, wo man die Analog-Sticks benutzt und damit dann halt sehr viel taktile Kontrolle übers Driften hat. Und es ist nicht eins zu eins, dieses System, aber die Entwickler haben halt bei der Präsentation, haben sie wirklich ganz deutlich gesagt, ey, wir lieben Inertia Drift, das ist eins der besten Spiele überhaupt. Und wir haben uns von diesem Drift-System halt auch wirklich inspirieren lassen. Wir wollten sowas Ähnliches machen. Und das ist nicht eins zu eins die Steuerung, aber du hast quasi die Möglichkeit, den Drift immer mit dem rechten Analogstick auszulösen. Also wenn ihr das Pad vor Augen habt, dann wisst ihr, wie bei jedem Rennspiel steuert man in der Regel eigentlich mit links das Fahrzeug. Das ist die normale Lenkung. Man kann dann aber zusätzlich jederzeit mit der rechten Analogstick driften, so dass du zusammen mit der Lenkung halt so eine sehr, sehr sehr taktile Kontrolle über diesen Wagen bekommst. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen Eingewöhnung gekostet hat, weil ich hatte ich bin erstmal volle Kanne immer gegen die Bande gefahren, weil ich nicht so richtig das Gefühl erstmal gefunden habe, wie man diesen Wagen steuert. Die ganze Anspielsession ging aber insgesamt 45 Minuten. Das war genug Zeit, um sich an diese Steuerung zu gewöhnen. Und dann so, weiß nicht, nach dem vierten Rennen oder so, ist es mir dann schon gelungen, dann halt durch enge Highways irgendwie durchzufahren. Also man gewöhnt sich relativ schnell an dieses System. Und ansonsten ist es eigentlich endlich mal wieder ein Arcade Racer, wie ich das gerne hätte. Also das ist wirklich so ein Spiel, so ein Genre, das ich echt vermisst habe. Ich habe gerade Ridge Racer Unbound genannt, Burnout oder auch meinetwegen so etwas wie Xenon Racer. Das steckt da vielleicht auch noch so ein bisschen drin. Natürlich auch ein bisschen Ridge Racer mit einer Kampfkomponente. Und sowas gibt's ja mittlerweile nicht mehr so oft, wenn man jetzt von Kart Racer mal absieht. Also man sammelt auch keine Items oder so auf. Also das Ganze konzentriert sich nur aufs Fahren und auf deine Fahrfähigkeiten. Und was ich nicht gesehen habe in der Demo, ist jetzt diese ganze Story. Also die Zusammenarbeit mit Polygon Pictures soll schon darauf hinauslaufen, dass man halt auch eine Story hat über verschiedene Aspekte, so Anime-Drama und so etwas. Das habe ich nicht gesehen, aber sie sagen, das soll dann später halt dann auch so sein, dass du, wenn du ins Rennen gehst, es dann Rivalität zwischen diesen Leuten gibt und so weiter. Und das Ganze dann natürlich in Autorennen ausgefochten wird, wie auch sonst. Also es gibt ja so Anime-Serien da gibt's ja diese Drift-Serie, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber wo dann halt auch Rivalitäten, so ein bisschen Fast and Furious da, wie dem ersten Fast and Furious dann so mit einem Autorennen. Du hast eine Meinungsverschiedenheit mit mir, dann fahren wir jetzt ein Rennen und danach ist es erledigt. Und ich glaube, so ähnlich in diese Richtung soll das gerne auch kommen. Das ist Screamer. Und habt ihr Fragen dazu?
Ja, da eine kleine Mini-Frage noch, weil ich mir gerade auch noch Gameplay zu Screamer anschaue. Ich bin ja jemand, der eigentlich so Rennspiele nicht so sehr mag, aber witzigerweise sowohl Inertial Drift habe ich damals gespielt und fand es fantastisch, und das heißt schon was, aber eben auch, wie man eben gerade einmal eine Reaktion gemerkt hat, Bleifuß 2 war damals so mein erstes großes PC-Spiel, was ich halt rauf und runter gespielt habe. Und du hast es mir jetzt auch eigentlich ganz gut verkauft, aber jetzt, wenn ich mir das Gameplay anschaue, habe ich Angst, dass diese ganze UI, diese ganzen UI-Elemente, die so einem vor der Nase herumschwirren, ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Also dieser Bildschirm ist wirklich wahnsinnig vollgeklatscht.
Ich hatte genau dieselbe Frage. Exakt dieselbe Frage. Ich habe halt gesagt so, ey, ich finde es halt mega irritierend, dass ich da immer auf diese Anzeigen gucken muss. Und dann sagte der Dev, ja, das kannst du abschalten.
Ja, aber weißt du, sind die so sinnlos oder was?
Nein, es ist so viel. Also es sind sehr, sehr viele Anzeigen. Also was sie zum Beispiel gesagt haben, das mit der Gangschaltung ist etwas, was du am Motor hören kannst. Der Motor rollt halt so auf und dann hörst du eine Stelle, wo der Sound halt sehr, sehr sagt, okay, jetzt müsstest du mal hochschalten. Und das habe ich auf der Messe einfach nicht gut gehört. Und sie haben gesagt, normalerweise hört man da auf die Akustik. Und geplant ist, dass man das halt auch reduzieren kann. Das Feedback habe ich denen halt auch direkt so nach 10 Minuten gegeben und gefragt. Und in dem Bild kann man das wohl nicht einstellen, diese ganze Anzeige, aber das soll halt mit der Zeit auch weggehen. Ob das ein fernes Spiel ist, weiß ich dann natürlich nicht. Aber das ist auch genau dieses Problem, das ich auch hatte. Weil ich spiele tatsächlich auch eigentlich fast ohne Anzeige. Also fand ich hier an der Stelle auch störend. Also die Kritik, die ich tatsächlich habe, ist, mir ist es nicht schnell genug gewesen in der Demo. Wenn man sich nämlich einmal an die Steuerung gewöhnt hat, ich bin ein ziemlicher Speed-Junkie, also ich spiele auch so futuristische Racer, Redout und alles, ich brauche da schon ein bisschen, also ich fand zum Beispiel Ridge Racer Unbounded, fand ich eine sehr angenehme Geschwindigkeit für diese Art von Combat-Rennen, sehr unterschätztes Spiel und Screamer war noch nicht so ganz da, aber das war eine super frühe Version, die hatten noch nicht mal einen Termin, also es war jetzt quasi die erste spielbare Demo, deswegen hoffe ich, dass sie da an diesem Geschwindigkeitsgefühl noch dran arbeiten. Aber mit dem Anime-Style haben nämlich einfach, ey, also ich habe das gesehen, ich habe diesen Banner gesehen, ich so, ey, das ist doch, Scheiß auch mal einen Namen.
Ja, und sie haben auch die Farben und die Effekte, die man sich wirklich jetzt schon seit Jahren eigentlich mal wieder wünscht, dass das irgendein Spiel macht. Also Ridge Racer 7 hat schon eine riesiges Loch hinterlassen, das immer noch nicht vernünftig gestopft ist. Ich sag nicht, dass das jetzt am Ende machen wird, aber wir brauchen ja irgendwie irgendwas, damit es mal wieder ins Rollen kommt und vielleicht ist das ja genau der Titel. Und hey, vielleicht wird's der absolute Burner. So, du hattest dir noch Hellraisers angesehen. Was kannst du denn dazu schon sagen?
Hellraiser, da frage ich auch wieder, was wisst ihr denn über Hellraiser?
Ich kenne den Film.
Gruselig.
ich kenne den. Also Sebastian kennt den Film. Also Sebastian ist immer so ein bisschen Glückssache, ob er einen Film gesehen hat, habe ich bei Robocop schon festgestellt.
Ja, das stimmt.
So, ja, ist ein Film aus den 80ern von Cliff Barker. Basiert aber auf einer Novelle, die er vorher geschrieben hat. Ist aber ein Film, wo er selber das Drehbuch geschrieben hat und selber auch den Film Regie geführt hat. Und ist eine, wie beschreibe ich das? Es ist ein Film über Lust und Schmerz.
Also für alle, die das
ein bisschen, so ein bisschen wie in St. Moin hören. Also es
gibt für alle, die sich da nichts drunter vorstellen können, das ist dieses Gesicht, was mit den Nadeln durchzogen ist. Das ist so dieses eine.
Ja, das Pinhead.
Genau, Pinhead heißt der, okay.
Ja, also diese Typen, die heißen Xenobites, das sind so, das sind nicht wirklich Dämonen. Ich sage jetzt aber der Einfachheit halber, das sind Dämonen. Hellraiser-Fans, ihr hört jetzt mal weg. Aber damit es alle verstehen, das sind so Kreaturen, die leben in so einer anderen Dimension und die kommen immer dann, wenn jemand sehr bedürftig nach der Mischung aus Lust und Schmerz ist. Also
ich dachte,
wirklich,
Tracer, ein Glück.
Ja, ist ja auch dasselbe. Und die kommen also dann auch vielleicht mal in dein Wohnzimmer. Und das ist im Prinzip ist es ein Horror-Franchise um genau diese Themen. Das ist so ein bisschen inspiriert von Cliff Barkers Erfahrung mit der Clubszene aus den 70ern. Das hat er dann halt so verarbeitet in so einem Horror-Franchise und es ist sehr viel komplizierter mit Sekten und allem drum und dran. Was lachst du denn?
Nee, ich lache nicht, ich sage nur, oh Gott, das ist ja krass, dass er das so verarbeitet hat, dass das so bei ihm hängen geblieben ist.
In den 70er hat er gesehen, wie Leute sich halt aus Lust gepierst haben in Clubs und es fand, also in den 70er war das ein krasses Ding, heute lachst du drüber, heute passieren krassere Sachen, aber das hat ihn halt geprägt und er wollte halt irgendwie diese Erfahrung verarbeiten. Und hat das Ganze dann, so ist dann Hellraiser entstanden auf diesem Buch. Naja, gut. Also diese Schnittstelle zwischen Lust und Schmerz ist insofern wichtig, weil das sehr viel zu dieser Ästhetik von Hellraiser beiträgt. Das sind also meistens Leute, die sich in irgendeinem Grund dazu hingezogen fühlen, beziehungsweise ihre Partner, die feststellen, dass ihre Partner oder ihre Partnerin halt irgendwie von diesen Xenobites besessen ist, verfolgt wird, wie auch immer, und versucht und im Prinzip gerätst du in Kontakt mit einer geheimnisvollen Alternativwelt, Alternativdimension, die man schwer in Worte fassen kann. Und diese Xenobites, die tragen Lederklamotten und machen sehr viele Sachen mit dem menschlichen Körper, die wehtun.
Ja, können wir jetzt nicht weiter beschreiben, damit die Leute weiter noch mit ihren 12-Jährigen Insert Moin hören, bitte.
Naja, also Pinhead heißt ja deshalb Pinhead, weil er Nägel im Kopf hat. Und das kann man sich vorstellen. Die stecken nicht so weit drin, dass sie den Schädel durchbrechen, aber sie stecken halt im Kopf. Und das ist nun mal so ein Hinweis auf diese BDSM-Sachen, die dann zum Beispiel Thema da drin sind. Und Hellraiser ist tatsächlich halt auch ein Spiel, das versucht, das relativ akkurat wiederzugeben. Das ist ein psychologisches Action-Horror-Spiel. Also es hat Komponenten wie Flugsequenzen oder du musst vor Gegnern davonschleichen, kannst dich aber auch verteidigen in einigen Situationen. Also es gibt auch Szenen, wo du eine Schusswaffe oder eine Hiebwaffe zum Beispiel hast. Hiebwaffen, da erinnert das Spiel so ein bisschen an ein Spiel, das in Deutschland beschlagnahmt ist, aber von Sega gepublished wurde und von Monolith Software kommt. Ich darf den Namen nicht sagen, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und es ist so eine Mischung aus verschiedenen Genres. Und das Erste, was sehr, sehr gut in dieser Demo war, ich habe die eine Stunde lang gespielt, ist, es sieht halt aus wie eine Fortsetzung von Hellraiser. Und das ist was Besonderes, weil nach Hellraiser 4, würde ich spätestens sagen, vielleicht sogar nach 3, gab es nur noch beschissene Direct-to-Video-Fortsetzung und ein ganz okayes Reboot, das dann auch ins Kino kam. Und Hellraiser-Filme sind wirklich teilweise sehr schlecht. Nicht alle, aber viele. Also die Fans haben jahrelang sehr gelitten unter diesem Franchise und einfach eine scheiß Fortsetzung nach der nächsten bekommen. Sie mögen halt einfach Pinhead, aber die Filme dazu sind kacke. Und jetzt kommt eigentlich mal ein Spiel, jetzt kommt ein Spiel raus, das aussieht wie, als hätten die einen neuen Film gemacht. Also die Qualität von den Cutscenes war sehr, sehr gut. Die haben den Originalsprecher von Pinhead auch wieder mit drin. Also der Schauspieler kehrt für diese Rolle wieder zurück. Das ganze Gefühl, der Soundtrack, die Themen, die dort drin angesprochen werden. Es wirkte sehr, sehr akkurat. Also es wirkte wie wirklich eine sehr originalgetreue Hellraiser-Umsetzung. Da war ich erstmal sehr erstaunt. Wenn man Fan davon ist, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das heißt aber auch, dass dieses Spiel es sehr, sehr schwer haben wird, durch die ganzen Rating-Boards durchzugehen, weil es ist auch extrem
brutal.
Ja, und auch eklig. Also viel hat mit Sex zu tun, was das Hellraiser-BDSM-Thema halt so mitgibt. Und viel davon ist auch, hat viel mit Leichenfledderei zu tun. Ja. Und ohne ins Detail zu gehen, ich saß da und dachte, also mich erschreckt das nicht, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, aber ich dachte die ganze Zeit,
wie kannst du noch schlimmere Sachen geguckt haben? Ich fall hier gerade aus allen Wolken. Ich finde diesen Trailer ganz furchtbar.
Also der,
das ist das Schlimmste, was ich seit Jahren gesehen habe. Das finde ich schlimmer als Scorn.
Der Disturbing Movie Iceberg und geht bei mir sehr tief. Also ich mich kann da nicht so mehr so viel schocken. Aber es ist auf jeden Fall, also du bist auf jeden Fall eine der Personen, wo ich auch dachte und auch ganz viele andere sind so, wow, das wird krass. Also ich glaube, das wird ganz viele Leute schocken. Es ist auf jeden Fall nicht das. Es ist auf jeden Fall kein Spiel, das man zum Einstieg ins Horror-Genre spielen sollte. Dafür ist es sehr krass. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen. Das bewahre ich mir einen Podcast auf, der auch dediziert für dieses Publikum gemacht ist. Ich sage nur so viel, diese Überschneidung zwischen Sexualität, Folter und blutigen Darstellungen ist schon ziemlich explizit. So, dass ich mir dachte, dass es schwierig wird, das in allen Ländern dieser Welt zu verkaufen. Sie sagten, sie wollten dieses Hellraiser-Erlebnis so akkurat wie möglich einbauen. Umsetzen und das ist demnach auch ganz gut gelungen. Ich denke, es wird Anpassungen geben und das Spiel wirkte relativ fertig auf mich. Ich glaube, das ist sogar fast das einzige Problem. Nämlich, als ich nach einem Release-Datum gefragt habe, war die Antwort so, ja, es könnte theoretisch auch noch dieses Jahr rauskommen. Mhm. Und so, okay. Also ist es jetzt gerade erstmal wirklich ein Kampf mit den Rating-Boards, weil man sieht sehr viele nackte Tatsachen. Das wird wahrscheinlich in Amerika ein größtes Problem sein. Dann sieht man sehr viel Gewalt, was in Japan sehr wahrscheinlich ein großes Problem sein wird. Ich habe fast das Gefühl, dass die USK das am ehesten so durchwinkt. Also das, da gibt's wahrscheinlich so ein paar Einzelheiten, die man dann vielleicht besprechen muss. Aber es, wie gesagt, in Deutschland sind krassere Sachen teilweise rausgekommen. Aber USA und Japan sehe ich da zum Beispiel im sehr, sehr
muss mir mal die Liste geben von Sachen, die schlimmer sind als das und in Deutschland rausgekommen sind, die würde mich dann interessieren. Das machen wir dann abseits dieses Cast.
Ja, ja. Aber ich glaube, das wird für Leute, die krasse Horrorspiele wollen, glaube ich, sollte man sich das angucken. Also Hellraiser-Fans sollten sich das sowieso ansehen, habe ich das Gefühl. Aber die, wenn ihr so eine Grenzerfahrung sucht, die ein bisschen krasser ist, wenn ihr Filme wie Hostel zum Beispiel mögt oder so, dann glaube ich, dass es euch sehr zufriedenstellt. Also, für die anderen ist es einfach vielleicht auch ein bisschen zu dumm.
Eine Frage habe ich. Brutalität kann man ja auf mehrere Arten irgendwie verarbeiten oder sich irgendwie sich damit arrangieren. Also ich denke da zum Beispiel an Evil Dead. Da ist es dann halt dieser Kitsch und auch eine Prise Humor, die das Ganze dann irgendwie nicht normal wirken lässt, aber halt für mich so Coping-Mechanismen sind, wo das geht. Bei Silent Hill wäre es so dieses Übernatürliche, die ruhigen Momente, eine gewisse Melancholie, einfach Dinge, die für mich wieder greifbar sind und dann komme ich damit mit verstörenden Sachen klar. Was ist es hier bei Hellraiser? Vielleicht nur mal, gibt es da auch irgendetwas, was nicht komplett verstörend ist?
Naja, vielleicht die Tatsache, dass da sehr viele fantastische Elemente drin sind.
Okay.
Also ich sag mal so, es gibt Filme wie Hostel, wo der Mensch das Böse ist. Und da gibt's keinen Ausweg. Also da gibt's keinen Dämon, der dafür verantwortlich ist, dass die Menschen das machen. Und es gibt keine übernatürliche Erklärung für diese Gräueltaten. Die Erklärung ist, Menschen sind böse. Und das finde ich dann zum Beispiel sehr, das ist schwierig, damit klarzukommen. Das ist eine Welt, in die du reingebracht bist, die total plausibel und nachvollziehbar wirkt. Von dem blutigen Szenen mal abgesehen, die dann doch ein bisschen cheesy sind, aber ansonsten kannst du dir schon vorstellen, dass so etwas existiert. Bei Hellraiser ist das so, klar, du siehst blutige Szenen und Menschen machen üble Dinge, aber dann gehst du um die Ecke und bist plötzlich in irgendeiner anderen Dimension, so ein bisschen wie bei Silent Hill, Und das ist dann für mich dann so dieses Coping, das, was du meinst, ne? Wie bei Silent Hill, so du weißt, das ist nicht die Realität. Und dann kommt Pinhead mit seinen Freunden um die Ecke, die spannen so ein bisschen bei der Sexszene und dann sitzt du da und denkst, okay, das ist halt diese Komponente, die sagt, das ist zwar irgendwie horrormäßig, aber auch Quatsch.
Da genau wie bei Evil Dead. Da habe ich meine Nadeln hingesteckt. Ich wollte doch eh schon gleich weiternähen.
Ja, weißt du, also das ist halt einfach diese fantastische Komponente, die aber auch dann signalisiert und ich denke auch für die USK dann zum Beispiel kein Problem ist, weil das ist ganz eindeutig Fantasy. Das ist zwar krass, aber es ist halt irgendwie, so eine Fantasy-Welt, die da aufgebaut wird. Und es ist vor allen Dingen auch immer klar, dass du die in der Opferposition bist. Also du bist ja selber nicht Akteur dieser Gräueltaten, sondern du bist Opfer dieser ganzen Situation. Es gibt andere Leute, die dich umbringen wollen und du versuchst ja andere Menschen davor zu retten, vor dem Bösen.
Ah, sehr gut, man
ist der Held. Also das Motiv, man ist ja der Held. Also man ist ja, das Motiv ist ja extrem wichtig bei so etwas. Horror kann ja sehr extrem sein, aber wer bin ich eigentlich in dieser Rolle? Es ist klar, dass so ein Spiel, es gibt ein Rockstar-Spiel, das auch bestärkt ist in Deutschland. Da bist du der Bösewicht und tötest die ganze Zeit Menschen. Ihr wisst wahrscheinlich, welches Spiel ich meine. Und das ist völlig klar, dass es nicht auf vielen Märkten erscheint, weil das hat eine ganz andere Grundprämisse. Hier bei Hellraiser bist du ganz klar, du gerätst da rein, du versuchst Menschen zu retten, versuchst deine eigene Haut zu retten und es wird ganz klar dargestellt, das, was dir passiert, ist nicht gut. Mhm. Also insofern, glaube ich, ist es eine Frage
der Alles klar. Thema. Basti, mein lieber Basti, was war, mich würde schon noch interessieren, wie du dazu stehst und was das was das Extremste in dieser Richtung ist, was du mal gespielt hast, oder gibt es für dich auch so eine Grenze, die du noch nicht oder die du bewusst nicht überschreiten wolltest, wo du gesagt hast, nee, das nicht.
Also ich mag Horror und ich schaue mir viel an. Ich muss ehrlich sagen, meine Erinnerungen an Hellraiser, keine Ahnung, wann ich es geguckt habe oder ob ich es jemals vollständig geguckt habe. Micha wird gerade mit den Augen rollen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wie und wie viel ich davon gesehen habe. Und aber generell bin ich so Horrorspielen sehr offen gegenüber, bin da auch relativ, also auch was Horrorfilme angeht, auch so ein Hostel oder sowas, das habe ich mir angeguckt. Es macht mit mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich muss aber sagen, Hostel fand ich persönlich auch nicht so. Das ist die Art von Horror, die mir keinen Spaß macht, weil ich immer das Gefühl habe, okay, da kommt es Leuten ganz doll auf den Schock-Value an. Natürlich schwingt da ja auch irgendwie eine Message mit und so, aber ich dachte mir so, ja komm, du musst mir jetzt nicht zeigen, wie der eine dem anderen.
Genau, müssen diese Dinge Grenzen gerade verschoben auslösen. Werden, ja, ja, ja.
Genau, und bei Videospielen habe ich das auch. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht Outlast. Diese Reihe ist ja sehr beliebt und das sei euch eben gegönnt, aber mir ist die, also gerade mit Teil 2, einfach viel zu banal und platt geworden.
Ja. Aber
einfach nur noch, hey, guck mal hier, oh, guck mal, neuer Kanister mit Blut, oh, guck mal, hier folter ich jemanden, guck mal, was ich gerade aus seinem Körper rausgezogen habe. Ich bin so, ey, was soll mir das denn jetzt bringen? Also das ist keine Atmosphäre, gerade sowas wie in Silent Hill, das du vorhin erwähnt, das ist ja natürlich eine ganz andere, das ist eine Masterclass in Atmosphäre und in, da wird die Brutalität nicht zum Selbstzweck, sondern sie erzählt etwas. Und bei Outlast bin ich so, ey, ihr könnt mir hier noch mehr Tapeten voller Blut hinkleistern. Es macht mit mir überhaupt nichts. Und davor habe ich jetzt hier bei Cliff Baker's Hellraiser, bei vielen Sachen war ich gleichzeitig so, oh, ja, okay, das klingt interessant. Aber dieser überbordende Grad an Brutalität und wenn das dann da auch wieder zum Selbstzweck verkommt, da wäre ich dann wahrscheinlich schnell raus. Und davor habe ich gerade so ein bisschen Angst. Mhm.
Wir haben einen Podcast zu Outlast 2 gemacht. Das habe ich zusammen mit Benny damals aufgenommen. Und wir hatten genau dasselbe Problem wie du, Sebastian. Wir waren der Meinung, dass dieses Spiel sich die Brutalität gar nicht verdient. Mhm. Also das ist dieser Selbstzweck, der da kommt. Du kannst Brutalität zeigen, du kannst auch üble Sachen zeigen. Und Outlast 2 hat eigentlich ein sehr cooles Szenario mit der Sekte und allem. Das ist eigentlich total gut. Es ist nur so, dass dieses Spiel eine Gräueltat nach der nächsten reiht, ohne vorher überhaupt die Lore oder diese Verbindung aufzubauen. Und also dir einen Kontext zu geben und dir halt aber auch irgendwie eine Welt aufzubauen, wo du dir vorstellen kannst, dass das Ganze passiert. Und es gibt andere Spiele, die das gut machen. Also The Last of Us 2 würde mir jetzt einfallen. Super grausam, hat mir total in die Magengrube getreten, so, auch wegen dem Aspekt, dass da keine übernatürliche Komponente drin ist und so, aber es baut halt eine Welt auf, wo du dir vorstellen könntest, das passiert da und es hängt auch viel emotional, also es gibt viel Vorlauf zu einer Gewalttat und auch sehr viel Nachlauf zu einer Gewalttat, also es gibt alles, was ist wie so ein es schwingt mit, das Echo spürst du einfach durch diese Zeit hallen, wenn irgendjemand was Schlimmes macht. Cool. Und das hat Outlast halt nicht. Also ich fand Outlast eigentlich sogar irgendwann so stumpf. Also bei mir hat das dann eher so den Effekt, dass ich dann einfach sehr langweilig finde. Ja. Ich sitze da und denke, ja, oh. Ich fand den ersten sehr, sehr nett und bei dem zweiten war ich super gespannt, was die daraus machen und dann war es irgendwie verhallt und das, bei mir macht das dann nichts. Also ich bin dann einfach desinteressiert, weil sich das nichts macht. Und es ist bei Outlast Trials eigentlich auch sehr ähnlich gewesen. Trials hat ein super cooles Szenario mit dem NK Ultra-Dings als Multiplayer-Spiel. Aber es ballert dich die ganze Zeit mit so Ekelzeug zu, dass du irgendwann abstummst. Und ich glaube, es kann passieren hier bei Hellraiser. Ich weiß es nicht. Ich habe ja nur eine Stunde gespielt. In der Stunde habe ich eher gedacht, es sind Gewaltspitzen. Also es ist ein krasses Szenario und es sind eher Spitzen. Aber trotzdem würde ich sagen, es besteht natürlich die Gefahr, dass es dann einfach zu einem Schlachtfest irgendwie wird und du es einfach nicht brauchst. Aber das werden wir sehen. Also ich spiele es so oder so. Bin mal gespannt. Also dann werde ich euch davon berichten.
Bitte? Okay. Ja, ich sagte, du wirst berichten. Dann kommen wir doch zu den News. Da haben wir zwei große alte Publisher / Developer / große Buden aus den 90ern, nämlich einmal Atari und Acclaim, über die wir reden können. Atari hat eingekauft bei Ubisoft. Ubisoft brauchte ein bisschen Cash und hatte anscheinend nichts mehr vor mit den folgenden Marken, die ab jetzt zu Atari gehören. Das ist einmal Cold 4, I Am Alive, Child of Eden, Grow Home und Grow Up. Meine Frage an euch, Lille, könnt ihr euch irgendetwas vorstellen, was Atari damit macht, was sinnvoll ist? Weil die haben anscheinend richtig Bock auf diese IPs und wollen sie in Zukunft weiterentwickeln. Also bei Grow Home und Grow Up kann ich es mir am ehesten noch vorstellen, dass sie da halt was relativ Simples draus machen. Aber die anderen Sachen, gerade Cold 4, Micha, da wärst du wahrscheinlich auch wieder Experte. Kann man damit
also anfangen? Zu Cold 4 kann ich nicht so viel sagen, weil das ist in Deutschland noch indiziert.
Okay, aber
I'm Alive von Shadow Dean mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich liebe I'm Alive. Das ist nämlich genau das, was wir gerade angesprochen haben. Der Mensch ist das Monster. Survival-Horror-Spiel, das so eine Apokalypse irgendwas spielt. Und Shadow of Eden ist purer Crack. Das ist das geilste, eines der geilsten Spiele, die ich kenne. Das ist halt von Mitsuguchi, das ist der Typ, der Raz und Lumines gemacht hat und das sagt eigentlich schon sehr viel. Und wenn ihr noch einen 3D-Fernseher habt oder einen 3D-Beamer, müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Das ist quasi dasselbe Ding in 3D. Und quasi Ray-Shooter, wo du durch ein 3D-Musikvideo durchfliegst, wenn du so willst. Und ich liebe dieses Spiel und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Namen überhaupt von allen fünf, ehrlich gesagt, dass ich das nochmal höre. Und ich bin gespannt, was die machen. Also wenn es jetzt nur eine Neuauflage ist, wenn sie jetzt nur ein HD-Remaster von allem machen und die Chance auch besteht, dass Cold 4 zum Beispiel ein neues Rating bekommt, weil Cold 4 ist zum Beispiel sehr stark von dem Release-Zeitraum von Resident Evil 4 überschattet worden und hat Mechaniken gehabt, die Resident Evil 4 auch hatte, so Schulterperspektive und so. Und dann haben alle gesagt, so ja, Cold 4 hat sich das alles abgeguckt, obwohl das die Entwicklung sehr viel früher angefangen hat. Das ist bloß, dass die beide zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt rausgekommen sind. Also dieses Spiel hätte wahrscheinlich dann schon eine neue Chance dann auch verdient. I'm Alive und so, da bin ich sehr gespannt. Also das ging auch voll unter. Child of Eden. Wenn sie da bloß eine HD-Neuauflage machen, dann bin ich schon zufrieden. Mehr brauche ich gar nicht.
Ja, Child of Eden werden sie wahrscheinlich, wenn, dann könnte ich mir vorstellen, mehr machen. Vielleicht fangen sie an mit einem HD-Remake, aber ja, das passt, finde ich, auch sehr gut zu Atari, wo ja viele zumindest diese sehr wilden, bunten 70er, 80er Jahre mit verbinden und es passt sehr gut rein, könnte ich mir gut vorstellen. Allerdings, das neue Atari ist nicht das alte Atari, da wird jetzt auch der Entwicklungsstand und die Firmenphilosophie eine andere sein, von daher spannend. Basti, was sagst du zu den Titeln?
Ich finde den Einkauf richtig spannend. Ich finde auch die, also zu Cold 4 könnte ich nicht mal was sagen, wenn ich wollte. Okay. Aber war auch so ein Titel, den ich halt wahrgenommen habe und mir immer dachte, ach ja, könnte man vielleicht mal nachholen. Aber auch I'm Alive fand ich damals super. Child of Eden habe ich auch gespielt. Auch Grow Home habe ich ein bisschen gespielt. Und das sind alles so Titel, wo ich mir denke, ey, das wäre voll gut, wenn da mal wieder ein bisschen was mit passieren würde. Und deshalb bin ich da auf jeden Fall gespannt, was in der News aber auch geschrieben wird, dass es, glaube ich, erstmal primär um Re-Releases geht. Also okay. Die werden einfach diese Spiele nochmal neu auflegen, was dann auch gleichzeitig bedeuten würde, ja, okay, Cult 4 müsste dann wieder vorgelegt werden, einer Bewertung, einer Alterseinstufung. Und deshalb bin ich da total gespannt. Also
sind ja auch alles 3D-Spiele. Das ließe sich ja auch einfach neu aufsetzen. Also selbst wenn da nicht, dass es nicht angefasst wird, ist es durchaus technisch möglich, dass ein Re-Release dann in ferner, also total machbar ist. Grow Home, übrigens cool. Die beiden Grow-Titel, die sind total unterschätzt. Eine der besten Ubisoft-Sachen überhaupt gewesen. Das ist schon ganz cool. Also ich finde den Einkauf auch spannend. Also ich finde es einfach auch cool. Also es freut mich am meisten wegen Shadow of Eden, aber muss ehrlich gesagt sagen, dass ich alle fünf halt da irgendwie sehr, sehr spannend finde und bin sehr gespannt. Ich wusste nicht mal, dass Atari überhaupt noch Sachen macht, ehrlich gesagt.
Ja, die sind als Publisher total, wieder zurückgekommen. Ja.
Die sind wieder zurückgekommen, ne? Okay, das war mir jetzt überhaupt nicht präsent, aber. Na, dann ja,
gucken wir mal, was cool. Wir daraus machen. Acclaim ist auch zurück. Die werden ein Showcase machen am 10. September, also in anderthalb Wochen, nachdem Hollow Knight Silksong erschienen ist. Und es gibt auch einen ersten Trailer, wo sie die Marken, die sie in den 90ern groß gemacht haben, anscheinend in irgendeiner Form zum Teil wiederverwenden. In diesem Video gibt es, glaube ich, mehr zu sehen, als man vielleicht denkt. Da wurde auch recht wenig drüber gesprochen. Also man sieht natürlich ein Mortal Kombat, man sieht NBA Jam, solche Dinge, die Wrestling-Titel zum Teil. Und gerade NBA Jam ist in der Version, die am Ende dieses Teasers, da sieht man nämlich vier Spiele, die in 16:9 so quasi geviertelt auf einem modernen Fernseher zu sehen sind, sieht man ein NBA Jam oder zumindest ein Basketballspiel, wo fünf Spieler auf dem Spielfeld sind. Es ist sehr pixelig. Es sieht nicht nach NBA Jam aus. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie halt irgendwas damit machen, das so nennen und dass das ein Basketball-Arcade-Game ist, wo dann mal wieder fünf Spieler drauf sind, was sehr abstrakt wirkt, aber was cool sein könnte. Gucken wir mal. Dann sieht man ein Snowboarding-Game. Ein Trendsportspiel, was so aussieht wie SSX ein bisschen. Man sieht ein Action-Game und man sieht ein Auto- Bettler, so heißen die doch, oder? Nee, nicht Autobettler. Wie heißen die Sachen, die so sind wie dieses Vampire Survivors? Autoshooter? Auto irgendwas? Egal.
Keine Ahnung.
Ihr kennt ein Vampire Survivors-like, sieht man auch, wo der Charakter halt von alleine in irgendwelche Richtung schießt und in einem Garten mehrere Comic-Blumen und Samen und Monster wegballert. Das sind die vier Spiele, die in diesem Titel so am Ende zu sehen sind. Was könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr an Acclaim denkt und kann das was werden? Anhand der von mir beschriebenen Titel, mal angenommen, das wären jetzt alle, die sie sagen, dann fände ich es persönlich ein bisschen underwhelming, aber mich würde eure Meinung natürlich interessieren.
Also ich muss leider sagen, dass Acclaim für mich nie eine sonderlich große Rolle gespielt hat. Ich glaube, die primäre Zeit, wo ich die wahrgenommen habe, war so die Nintendo 64-Zeit mit Extreme G, Shadowman, Turok, aber auch die Wrestling-Spiele, die ja, glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, hier jetzt alle nicht so die Rolle spielen. Und deshalb auch die Spiele, da bin ich bei den meisten sehr emotionslos, muss ich gestehen. Deshalb, wahrscheinlich ist Micha da der Richtige, der hat sich gerade schon gefreut. Erzähl
Micha, was Micha freut sich auf Revolt und Extreme G 5.
Nee, also ich habe Watt gesagt, weil mich das überrascht, dass Acclaim zurückkommt. Also weil, also erstmal Mortal Kombat ist ja bei NetherRealm, das ist ja ausgekoppelt.
Genau, da muss man sich,
genau. Und die, also es gibt da eigentlich wenige Titel, die überhaupt das Potenzial haben, zurückzukommen. Ich würde mich über ein neues Extreme G freuen. Mhm. Das ist eine Reihe, die ich cool fand. Das kommt von Acclaim. Und ansonsten ist da nicht viel, ehrlich gesagt.
Nicht
also
NBA
die,
Jam? Also das,
was nee, NBA Jam ist mir voll gut, egal.
NBA Jam war damals großartig.
Nee, also die Leute gibt es ja heute. Ansonsten die Sachen, die Acclaim gemacht hat, die gibt es ja heute nicht mehr. Also MDK ist zum Beispiel ein cooles Spiel von Shiny. Keine Ahnung, ob die, das könnte man zum Beispiel mal wieder neu auflegen. Das war ein Spiel, das mir damals sehr gut gefallen hat.
Forsaken ist, gibt's. Ich glaube nicht, dass die bei Acclaim jetzt sind, die MDK.
Ja.
Sind
mit Shiny. Forsaken zum Beispiel würde mir jetzt noch ein.
Ja.
Bitte?
Forsaken? Auch, hat auch wer anders die Rechte. Es wurde ja gerade remade. Forsaken hat ein modernes Remake bekommen vor ein paar Jahren. Das hatte ich mal.
Tatsächlich?
Gespielt. Ja, ja.
What?
Forsaken HD. Ja.
Ist das so ein Remaster oder ist es eine neue? Ach was. Okay, wusste ich gar nicht. Okay, ja, habe ich ganz vergessen. Aber okay, Forsaken, ja, weißt du, sowas, das gibt's. Also ich überlege gerade, ob es da irgendwas gibt, was man wirklich neu machen kann, weil ganz viel, Turok ist zum Beispiel Acclaim gewesen, die gibt's jetzt alle bei Night Dive. Shadowman ist Acclaim gewesen, die gibt's alle bei Night Dive. Mhm. Den ersten jedenfalls, den zweiten weiß ich nicht, vielleicht kommt er noch. Da ist einfach nicht mehr viel. Vielleicht bringen sie ja Vex wieder zurück. Nein, also ich habe da auch nicht so, genau wie Sebastian, habe ich eigentlich nicht so große Verbindung. Ich habe viele Acclaim-Spiele damals gespielt. Also Alien Trilogy zum Beispiel ist ziemlich cool gewesen. Das war so ein Ego-Shooter mit Alien-Lizenz. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Ich kann mich an das Alias-Spiel erinnern, also mit der Agentin, mit Jennifer Garner, da gab es ein ganz nettes Spiel zu. Aber das ist nie so, die Sachen, die wirklich gut sind, die richtig gut sind, die sind ja quasi alle schon rausgekoppelt.
Richtig, die sind rausgekoppelt.
Ja, die sind alle schon raus. Also, weiß nicht.
Dann lassen wir uns mal überraschen, was am 10. September so alles auf uns zukommt. Wir werden sicherlich darüber berichten, dann auch im Rahmen der Brunch News. Ich denke nicht, dass das direkt einen eigenen, wie heißt das bei uns, irgendwie Rewatch, Recast, wenn wir was geguckt haben und dann darüber reden, eine von diesen Episoden da ist, was wir bei Nintendo manchmal machen oder bei den großen Opening Night Live Sachen oder Game of the Year Geschichten. Ja, ein Ausblick noch auf die nächste Woche. Da haben wir einen dedizierten Cast zu Sword of the Sea und ob das eure Zeit wert ist. Das ist ja erschienen auf mannigfaltigen Plattformen. Das neue Spiel von den Machern, die auch unter anderem für, na Basti, hilf mir, wie hieß das Unterwasserding doch?
Abzu. Abzu, genau. Oder und, The Journey, Pathless.
Ja. Und die andere Folge, mal gucken, steht hier. Wir haben einiges in der Auswahl. Es kommt auf jeden Fall eine zweite Folge, auch in der nächsten Woche. Wenn ihr die dann hören wollt, dann unterstützt uns doch gerne auf patreon.com/instantmoin oder steady.page/instantmoin. Ab einem 5-Euro-Schein im Monat seid ihr dabei. Unterstützt individuellen und, nicht individuellen, doch auch individuellen, aber wie sagt man?
Unabhängig.
Unabhängig. Gibt es da ein Wort mit I? Independent. Seht ihr, mein Brain ist schon so komplett auf Englisch gestellt, dass ich deutsche und englische Wörter komplett durcheinander strecke. Videospieljournalismus. Macht das doch gerne, falls ihr es noch nicht tut. Und wenn ihr es tut, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und bis zur nächsten Woche. Tschüssikowski.
Ciao.